ARD.
Wenn du sonst irgendwo als Feuerwehr hinkommst, sind da immer Menschen, die interessiert sind. Und hier war eben wirklich, ja, Totenstille. Ne? Das war kein Mensch da. Und dann war man in einer völlig fremden Gegend, wo man sich nicht auskannte, wo man auch keinen Menschen kannte, aber es war auch kein Mensch da. Ne? Das war schon eine surreale Situation, ja.
Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Theresa, du hast immer, habe ich jetzt neulich mal aufgeschnappt, einen Teddybären in der Einsatzkleidung, ne?
Ja, tatsächlich.
Wofür?
Ja. Der ist mal übrig geblieben. Der lag im Gerätehaus und dementsprechend habe ich ihn in meine Einsatzklamotte getan. Für den Fall der Fälle, dass wir mal einen Einsatz haben, wo ich ein kleines Kind betreuen muss als Beispiel. Weil ich glaube, so ein Kuscheltier ist eine gute Symbolik für dann das kleine Kind, um es im ersten Angriff, sage ich mal, zu beruhigen. Da von den Erwachsenen viele Worte, viele schöne Worte oder beruhigende Worte helfen oftmals nicht. Und wenn das Kind dann was zum Festhalten hat, wo es sich dran klammern kann, ist das, glaube ich, psychologisch gesehen ganz gut.
Kann ich mir vorstellen. Mal gucken, vielleicht wird das ja irgendwann nochmal Thema hier bei uns im Podcast. Mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, ab jetzt jede Woche in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich drücke erstmal die Daumen, dass du den Teddy möglichst lange nicht brauchst.
Absolut. Bis dahin ist es mein Glücksbringer.
Wir sind nicht alleine. Wir haben einen Gast. Und zwar aus dem Harz, aus dem Süden Niedersachsens. Stefan Bettner ist bei uns. Hallo Stefan.
Hallo, ihr beiden.
Bevor wir über deinen Einsatz sprechen, den du uns mitgebracht hast, gucken wir erstmal auf deine Feuerwehrkarriere. Wie lange bist du schon dabei?
Ja, ich durfte mit 12 Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten. Das war 1979 noch so. Man hat das dann geändert ab 1980. Also ich bin seit 1979 bin ich in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Mittlerweile bin ich 57 Jahre alt, also dieses Jahr 45 Jahre in der Feuerwehr.
Was war deine Motivation? Was hat dich angetrieben?
Also das war so ein Familiending. Unser Vater war dritter hauptamtlicher Gerätewart bei der Feuerwehr Seesen. Wir wohnten in der Feuerwache und wie das so Ende der 70er Jahre gewesen ist, bei uns in der Wohnung auf dem Wohnzimmertisch stand der Notruf 112. Zu der Zeit ist das noch in der Feuerwache aufgelaufen. Und da stellte sich die Frage für meinen Bruder und für mich nicht, ob Feuerwehr, sondern wenn, dann Feuerwehr. Also das war, wie gesagt, so ein Familiending.
Jetzt musst du noch mal kurz erklären, ihr wohnt in der Feuerwehr tatsächlich?
Wir haben zu der Zeit wohnten 3 Familien in der Feuerwache. Das waren 3 hauptamtliche Gerätewarte. Die machten am Tag Schlauchwäsche, Fahrzeugpflege und ähnliches. Und nach Feierabend, wie gesagt, ist in den Wohnungen der Notruf aus dem Ortsnetz Seesen, ist in den Wohnungen aufgelaufen. Und dann gingen die Kräfte alarmieren und die Garagen aufschließen. Das war Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre war das so, ja.
Stark. Und was für ein Einsatz dahinter steckt dann, ne? 24/7.
Ja.
Aber es war auch schon eine freiwillige Feuerwehr, ne?
Immer eine freiwillige Feuerwehr.
Ja. Verrückt. Wohnungen im Feuerwehrhaus, in der Feuerwache und dann noch quasi die Servicetätigkeiten für die Einsatzkräfte, ne?
Man sagt ja schon immer, man kann sich ein Bett hier aufstellen in der Feuerwehr. Zumindest sage ich das öfter zu meinen Kameraden, wenn man dann irgendwie gefühlt jeden Tag in der Woche dort vor Ort ist. Und da ist es tatsächlich so. Das ist Wahnsinn. Wow.
Stefan, du hast uns einen Einsatz mitgebracht. Der spielt aber nicht in Seesen oder nicht vor eurer Haustür, sondern ihr musstet ein bisschen weiterfahren, ne?
Ja, der hat sich abgespielt an einem Bundesland, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Und es geht da um diesen großen Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz in Lübtheen.
Sommer 2019. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Die Böden sind ausgetrocknet, der Wind weht den Staub durch die Wälder. Auf dem ehemaligen Militärareal in Mecklenburg-Vorpommern bricht ein Feuer aus. Eigentlich nichts Ungewöhnliches zu dieser Jahreszeit und an diesem Ort. Schon Tage vorher war ein kleineres Feuer in der Gegend ausgebrochen, doch jetzt ist es anders. Der anfangs kleine Waldbrand breitet sich schnell aus. Bald stehen Bäume in Flammen. Nach wenigen Stunden ist das Feuer außer Kontrolle geraten. Am Abend des 30. Juni löst der Landrat von Ludwigslust-Parchim den Katastrophenalarm aus. Den Kräften vor Ort ist klar, dass sie das Feuer allein nicht in den Griff bekommen werden. Sie brauchen Hilfe. Die Behörden entscheiden, dass unter anderem Kameraden aus dem Harz in den Norden fahren sollen. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft aus dem Landkreis Goslar. Sie wird am nächsten Tag alarmiert.
Man hatte das in den Medien ja mitbekommen, was in Lübtheen passiert und dass die Kameraden vermutlich Hilfe benötigen würden, überörtliche Hilfe. Und dann geht das schon so über einige 2-3 Tage, dass man sagt, wer fährt denn, wer wird denn fahren, wen aus Niedersachsen, die haben in Niedersachsen angefragt nach Hilfe, wen wird es in Niedersachsen treffen, wer ist bereit, wer kann Kräfte und Fahrzeuge stellen. Das zieht sich dann schon über ein paar Tage mit Telefonaten, wer kann von der Arbeit weg. Die Fähigkeiten müssen natürlich passen. Ich war zu der Zeit Zugführer eines Zuges in der Katastrophenbereitschaft. Das muss man sich dann so vorstellen, das wird dann so zusammengestellt vom Kreisbrandmeister und natürlich auch von der Kreisverwaltung. Und dann hat natürlich auch der anfordernde Landkreis hat definitiv gesagt, was er braucht und benötigt. Also einen Zug Wasserförderung, einen Zug Wassertransport und dazu eine Logistikkomponente, die also versorgt mit Getränken, mit Essen, Sprit und die transportieren die Feldbetten und so weiter dann in das Einsatzgebiet.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich als Feuerwehrfrau zu Hause sitze, sehe das in den Medien und denke, oh Mensch, ja, da kann was kommen, da kann auch was für uns kommen. Von wem werde ich angefunkt? Also angerufen.
Also wir Führungskräfte werden dann in letzter Konsequenz aus der Leitstelle des Landkreises angerufen. Dann gibt es eine Vorbesprechung, tritt so ein kleiner Stab zusammen, ich sag mal bis von der Führungsebene. Und dann wird abgesprochen, was nehmen wir mit, wer fährt mit, aus welcher Ortsfeuerwehr kommen die Kräfte und Fahrzeuge. Das baut sich so auf, so ein Katastrophenhilfeeinsatz.
Und wann wird der einzelne Feuerwehrmann, Frau angerufen oder kontaktiert zu Hause? Oder besser gesagt, wie?
Also das geht auch über die scharfe Alarmierung, also dass am Ende läuft der Meldeempfänger, aber viel läuft auch über Telefon. Der Ortsbrandmeister, der Wehr, die ein Fahrzeug mit Mannschaft stellen muss, wird informiert, du, wir werden jetzt dann, ab dann und dann für die und die Zeit, also wir mussten ja 48 Stunden Einsatz gewährleisten und mit Anfahrt und Abfahrt, wir waren dann so gut 4 Tage von zu Hause weg, das muss ja geklärt werden und da muss ich auch schauen, ich brauche Qualifikation, also Leute mit Führerschein, Gruppenführer dazu, aber am Ende muss ich auch die Kameraden, Kameradinnen wirklich auch fragen, wer kann so lange von zu Hause weg und auch mit seinem Arbeitgeber, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass das mit den Arbeitgebern geklärt ist, weil du dann ja nicht wieder nach Hause kannst, das ist dann so.
Leute, Mensch, ich bin ein bisschen jetzt weg.
Ja, das ist auch nicht immer ganz einfach.
Was hast du denn ganz persönlich geklärt und geregelt und organisiert, als es hieß, na, die Goslarer könnten vielleicht drankommen?
Naja, als erstes spricht man immer mit der Familie. Auch für die ist das emotional, wenn man weiß, dass man 3 Tage in einen Einsatz fährt. Wenn du einen Einsatz zu Hause hast, ist das immer was anderes. Dann geht der Meldeempfänger, dann bist du nach 2 oder 3 Stunden bist du wieder da. Dann ist alles wieder gut. Aber bei so einer Sache ist das schon was anderes. Natürlich auch mit meinem direkten Vorgesetzten in der Stadtverwaltung. Mit denen muss ich da auch drüber reden, ob das denn machbar möglich ist, die nächsten Tage, dass ich nicht da bin. Wobei die Gesetzeslage ist da ja ziemlich klar. Verbieten kann es der Arbeitgeber eigentlich nicht. Aber wenn man da so auf Konfrontation gehen würde, das würde ja nichts bringen. Ne?
Hast du Kinder?
Nee, eine Frau zu Hause, ja.
Aber was sagt die, wenn du sagst, du Schatz, ich bin jetzt 4 Tage weg?
Das war damals 2019 ziemlich schwierig. Die hatte eine Knieverletzung und musste jeden Tag zu einer ambulanten Reha. Die war da nicht so begeistert, dass ich 4 Tage weg war.
Aber ihr habt das geklärt.
Wir haben das geklärt. Ja, die weiß, dass eben Feuerwehr, ich will jetzt nicht sagen, an Nummer 1 steht, aber doch ziemlich vorne mit ist, ja.
Ja, an der Stelle können wir vielleicht auch einen schönen Dank ausrichten an unser gesamtes soziales Umfeld, die das immer so mitmachen. Ne? Das gehört nämlich auch dazu. Zu jedem Feuerwehrkameraden gehört ein soziales Umfeld, wo dementsprechend dann halt auch die Leute das Ganze abnicken.
Stefan beginnt also, seine Sachen zusammenzupacken. Einsatzkleidung, ein paar Poloshirts, Duschsachen. Die Kameraden sollen am nächsten Tag um 9 Uhr in Mecklenburg-Vorpommern einsatzbereit sein. Treffpunkt dort eine Bundeswehrkaserne in Hagenow, rund 30 Kilometer südwestlich von Schwerin. Für Stefan und seine knapp 100 Kameraden bedeutet das Aufbruch mitten in der Nacht.
Wir mussten gucken, wo dürfen, wo können wir langfahren. Also die Fahrtstrecke wird explizit festgelegt. Und dann haben wir uns nachts um 2 Uhr an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Goslar getroffen. Die Einheiten, die mit in den Einsatz fahren, komplett. Da wurde dann quasi der Fahrbefehl für die Fahrtroute ausgegeben, wo wir lang zu fahren haben und sind dann um 3 Uhr die Nacht gestartet. Das heißt immer Mottmarsch, also motorisierter Marsch dieser Einheiten hintereinander her in einer Kolonne, so wie man das auch vielleicht von der Bundeswehr kennt. Da gibt es dann immer noch mal einen technischen Halt, heißt das. Da konnten wir uns verpflegen, da werden die Fahrzeuge noch mal getankt, sodass man dann auch einsatzbereit im Zielgebiet ankommt.
Wie lang war eure Kolonne und wie sah das aus?
Das waren ungefähr 30 Fahrzeuge, die drei Züge mit der Führungskomponente dabei. Vorweg fährt dann der Kreisbrandmeister mit seinem Einsatzleitwagen. Die gesamte Truppe fährt mit Blaulicht zur Absicherung. Und an prägnanten Punkten wie Kreuzung oder auf dem Weg nach Hagenow war ein Bahnübergang. Ich glaube, da waren 3 oder 4 Bahngleise hintereinander. Das stand also fest, dass das ein neuralgischer Punkt sein wird, wo wir versuchen müssen, gemeinsam auch drüber zu kommen. Die Truppe sollte eigentlich immer so zusammenbleiben bis zum technischen Halt und dann bis ins Zielgebiet. Das ist dann schon ambitioniert und an großen Kreuzungen, Ampeln und so, jetzt nicht in der Nacht, da war es ziemlich ruhig, aber wenn man am Tage verlegt hat, dann fährt man auch mit Alarm, also mit Blaulicht und mit Martinshorn, ja.
Und dazu muss man ja auch sagen, andere Verkehrsteilnehmer, also normale Verkehrsteilnehmer, die dürfen nicht in eine Kolonne einfahren. Ne? Also diese Kolonne darf auch durch andere Verkehrsteilnehmer nicht durchbrochen werden. Meistens auch gekennzeichnet durch Fahnen, ne? Ja. Hattet ihr auch?
Fahnen, ja, genau. Mittlerweile so Magnetschilder, Achtung Kolonne an einigen Fahrzeugen, ja.
Und oftmals wissen das die anderen Verkehrsteilnehmer nicht, obwohl ich glaube, das ist sogar Teil des Führerscheins, ne? Und fahren dann doch in so eine Kolonne und wie gesagt, das durchbricht halt die komplette taktische Vorgehensweise in Bezug auf das Fahren. Mhm. Ja.
Als ihr dann die Kaserne bezogen habt, wie weit war die weg vom Feuer?
Naja, auf unserem Anmarschweg, der führte uns durch Lübten. Lübten ist ja dann quasi die Gemeindestadt gewesen, führt uns durch Lübten durch, waren wir quasi am Feuer vorbeigefahren, am Truppenübungsplatz vorbeigefahren und also Flammen konnte man so nicht wahrnehmen, aber eine wahnsinnige Rauchentwicklung, die man schon von ganz, ganz weit wahrgenommen hat. Das war so der erste, wo man mal so trocken runtergeschluckt hat. Irgendwann waren die Kreis- und Bundes- und Landstraßen waren abgesperrt. Da stand ein Polizeiauto und die hatten um diesen Truppenübungsplatz schon einen sehr großen Kreis gelegt, wo kein anderer mehr reinfuhr als die Einsatzkräfte und teilweise die Menschen, die da wohnten.
Es hört sich für mich so ein bisschen nach Katastrophenfilm an. Hast du, als du sagtest gerade, du musstest auch mal trocken schlucken, was geht da in dir vor? So nach dem Motto, oh, bin ich dieser Aufgabe gewachsen oder, oh, das ist der größte Einsatz, den ich je hatte. Was hast du gedacht?
Naja, man denkt schon, was kommt auf uns zu? Man denkt aber immer für die gesamte Truppe oder die gesamte Truppe denkt so, was kommt auf uns hier zu? Was wird uns hier erwartet? Was wird auch von uns erwartet? Das beschäftigt einen schon, aber ob das mein größter Einsatz war oder mein schwierigster Einsatz, das beschäftigt einen nicht so, sondern man überlegt dann gemeinsam mit den anderen Führungskräften, Zugführern, Kreisbereitschaftsführer und so, wie stellen wir uns der Aufgabe?
Theresa, wie ist das bei dir bei Einsätzen? Was denkt man auf der Anfahrt? Frage ich mich oft.
Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich fixiere mich nur auf den Auftrag, der jetzt gleich kommt. Was kann passieren? Und bei mir ist immer schwingt so ein bisschen Worst-Case-Kalkulation mit. Also zum Beispiel Verkehrsunfall. Was kann ich für mich selber da schon abstecken? Was kann da vielleicht gleich für ein Bild mir entgegenkommen? Das ist für mich selber persönlich. Und ansonsten ist es einfach nur technisch und taktisch. Wie lautet jetzt der Befehl? Und dann, wie ist dementsprechend die Ausführung? Und die dann dementsprechend gut und gut vonstatten gehen lassen.
Also ihr seid sehr im Einsatzbefehl sozusagen. Was wird gleich passieren? Ne?
Absolut, ja. Auch die Anfahrt ist meistens für mich still. Also in dem Sinne, der ein oder andere Kamerad sagt da nochmal irgendwas. Aber für mich ist es einfach total fokussiert. Ich konzentriere mich darauf und dann, ja.
Stefan und die anderen Kameraden wissen noch nicht genau, welche Aufgaben sie konkret übernehmen werden. Das erfahren sie vor Ort vom Krisenstab. Nach mehreren Stunden Kolonnenfahrt durch die Nacht kommen sie schließlich am Morgen in der Bundeswehrkaserne in Hagenow an. Sie ist die Anlaufstelle für viele Hilfskräfte, Bundespolizei, THW, Feuerwehrleute. Wasserwerfer stehen auf dem Gelände, auch sie sollen die Flammen bändigen. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt Stefan nicht. Nach dem Mittag soll das Team ausrücken und Kameraden ablösen.
Wir hatten da zwei Aufgaben. Einmal die Wasserförderung von einem ca. 4,5 Kilometer entfernten See. Das waren die Wasserentnahmestelle für den gesamten Einsatz. Und die Sicherstellung des Brandschutzes in Trebs, in diesem evakuierten Ort.
130 Menschen leben in Trebs. Sie alle haben ihre Häuser schon verlassen müssen. Und sie sind nicht die einzigen. Insgesamt sind 800 Bewohner angrenzender Orte betroffen, weil sich die Flammen schon zu dicht an ihre Dörfer herangefressen haben. Sie kommen bei Verwandten und Freunden unter oder in einer Turnhalle. Ihr Hab und Gut, ihr Vieh, alles lassen sie zurück.
Und das war auch nochmal sehr surreal. Also das war dann komplett abgeriegelt. Das war nicht nur abgesperrt, sondern von der Polizei abgeriegelt. Wir sind dann durch zwei andere kleine Dörfer durchgefahren. In dem Ort Vortriebs war ein massives Bundeswehraufgebot. Also da hatte die Bundeswehr sozusagen ihr Feldlager aufgeschlagen, was zur Wartung und Reparatur und Unterhalt von den ganzen Panzern diente. Und das war schon auch eine besondere Situation, weil man ja eigentlich immer gesagt hat, naja, wie kann uns die Bundeswehr helfen? Was kann uns die Bundeswehr zur Verfügung stellen? Da wird nicht viel kommen. Und das war genau anders. Die Bundeswehr war wirklich massiv vor Ort schon, als wir kamen. Und da wurde auch jeden Tag Material zugeführt. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, so massiv auch Räumpanzer und Bergepanzer gesehen zu haben. Das war schon imposant.
Also die Bundeswehr war gut vorbereitet, taktisch gut vorbereitet und hat euch da gut unter die Arme gegriffen oder ihr habt gut zusammengearbeitet. Ja?
Auf alle Fälle. Das war sogar kameradschaftlich. Am zweiten Tag, zum Beispiel am zweiten Tag kam ein Spähpanzer angefahren, Spähpanzer Fuchs heißt der, da können 8 Leute drin sitzen und wir waren nicht da vorne in Trebs nicht ständig am Löschen oder am Arbeiten, sondern das war auch eine gewisse Zeit, waren immer Kontrollfunktionen. Und dann sind die gekommen, die Soldaten, und haben gefragt, die Kameradinnen und Kameraden, ob die mal mit nach vorne möchten. Und dann sind unsere Feuerwehrkameraden in diesen Spähpanzer eingestiegen und die Bundeswehr hat die mit nach vorne genommen und hat ihnen das gezeigt und kamen so nach, naja, eine Dreiviertelstunde bis Stunde kamen die dann wieder und dann haben die nochmal 8 Kameraden eingeladen und haben denen das auch nochmal gezeigt. Also es war wirklich ein kameradschaftliches Miteinander, das muss man wirklich sagen, ja.
Und dann kann man in so einer Extremsituation sogar noch ein tolles Erlebnis mitnehmen.
Absolut.
Ne?
Ja. Ein einmaliges Erlebnis, ja.
Und wenn wir mal kurz zurückgucken, Moorbrand in Meppen, da auf dem Truppenübungsplatz, war ja auch schon mal ein Gast hier aus dem Emsland im Podcast. Da lief ja alles ganz anders. Da waren ja Feuerwehr, zivile Feuerwehr und Bundeswehr waren ja zwei Welten, die nicht miteinander kommuniziert haben oder nicht gut miteinander kommuniziert haben. Dann war ja Löschgerät der Bundeswehr kaputt oder nicht verfügbar. Dann erfolgten Alarmierungen zu spät. Das alles höre ich bei dir.
Nein.
Gab's nicht, ne?
Also man muss sich das so vorstellen, das, was du eben angesprochen hast. Man ist da hingefahren mit diesem komischen Gefühl des Wissens oder das, was man gehört hatte aus Meppen und hat dann da von der ersten Minute an, wo man durch diesen Schlagbaum gefahren ist, in der Kaserne in Hagenow, hatte man einen völlig anderen Eindruck. Man war wirklich so ein bisschen geflasht, muss man sagen, ja.
Du hast gerade beschrieben, das Feldlager der Bundeswehr, dann gab es zwei Dörfer, dann kamt ihr nach Trebs.
Ja.
Trebs, sagtest du, abgeschirmt von der Polizei. Dieses Dorf war leer.
Das Dorf war evakuiert, waren nur, ich sag mal so 15 oder 20 Feuerwehrkameraden aus der Region. Die hatten da über Tage, die waren ja nun auch schon ein paar Tage da zugange, die hatten über Tage diesen Brandschutz für dieses evakuierte Dorf sichergestellt. Und als die uns gesehen haben und wir die gesehen haben, ich glaube, die waren ziemlich froh, dass wir gekommen sind. Das sah man denen auch an. Und naja, wir waren auch dann froh, da zu sein und die ablösen zu können, weil wir, glaube ich, ganz gut einschätzen konnten, was die letzten Tage geleistet hatten, was da an Material am Waldrand lag.
Aber in Trebs brennt es ja nicht.
Nein, Gott sei Dank.
Was heißt da Brandschutz sicherstellen?
Naja, man hatte zu der Zeit, war das bei Vegetationsbrandbekämpfung, waren wir technisch noch nicht so weit, wie wir heute sind. Da hat sich in den letzten Jahren seit Lübtheen viel getan. Die hatten alles mögliche Material zusammengewürfelt, was sie irgendwo, also vom normalen Strahlrohr handgeführt, bis zu Regnern und bis, habe ich da das erste Mal auch gesehen, so Düsenfeuerwehr, Düsenschläuche, also die sind perforiert. Wenn man da jetzt dann 8 oder 10 Bar drauf gibt, dann entsteht so ein Wassernebel, so ein Düsenfilm. Also die hatten da schon einiges aufgeboten. Aber Gott sei Dank, das muss man ja sagen, das war ja auch Ziel dieser Maßnahme. Gott sei Dank hat das aktive Feuer den Ort nie erreicht. Wenn das passiert wäre, egal ob den Kameraden von dort oder uns, das wäre richtig bitter gewesen.
Ich denke gerade an den Gartenschlauch von meinem Vater, diese automatische Bewässerung. So kann man sich das in klein, glaube ich, vorstellen. Ne? Ging ja einmal durchs Dorf rum und dann wurde damit die ganze Zeit dieser Sprühnebel, Wassernebel versprüht. Oder wie sah das da aus mit euch?
Die Gegend, das war für uns ein bisschen ungewohnt, die Gegend ist da ja tischeben, also flach. Da ist ja nicht so wie aus dem Harz, wie wir das aus dem Harz kennen, Berg hoch und Berg runter, auch das Wasser Berg hoch und runter. Es war ist tischeben und dieser Ort Trebs grenzt unmittelbar an den Wald, an den Truppenübungsplatz. Also am Ende des Ortes stehen dann diese Schilder, die wir alle kennen, militärischer Sicherheitsbereich, betreten, verboten. Aber dieser Truppenübungsplatz war nicht eingezäunt, sondern es gab diese Kante, aber es war nicht ersichtlich, hier ist jetzt Gefahr. Mhm. Also ich stelle mir diesen Ort, wenn es da gerade nicht brennt, ziemlich idyllisch vor. Das ist ein kleines Dorf, alles eingeschossige Häuser, so kleine Höfe. Ja, sorry, wenn ich das so sage, aber das war schon schön anzuschauen. Aber es war eben sehr bedrückend, das wirst du auch kennen. Wenn du sonst irgendwo als Feuerwehr hinkommst, sind da immer Menschen, die interessiert sind, die, ich will jetzt nicht sagen Gaffer oder ähnliches, sondern Schaulustige. Und hier war eben wirklich, ja, Totenstille. Ne? Das war kein Mensch da. Die Kameraden sind dann abgerückt, das war klar. Wir lösen die ab und die sind auch durch gewesen. Die brauchten dringend Erholung. Und dann war man in einer völlig fremden Gegend, wo man sich nicht auskannte, wo man auch keinen Menschen kannte, aber es war auch kein Mensch da. Ne? Das war schon eine surreale Situation, ja.
Und was hast du gemacht? Standest du wirklich am Strahlrohr? Oder
nein, wir haben ja dann von den Kameraden, als Zugführer stehst du dann nicht mehr am Strahlrohr, aber wir haben diese beiden Einsatzabschnitte, Wasserförderung und Brandbekämpfung, von denen genommen. Das hieß eben, wir haben in diese 4 Kilometer lange Wasserförderstrecke deren Pumpen ausgebaut, die nahmen die wieder mit. Schläuche blieben liegen und wir haben da unsere Pumpen, je nach Leistung und Fördermenge, eingebaut in die Wasserförderstrecke. Und das ist dann ganz klar, das weißt du auch, an der Wasserförderstrecke bleibt dann die Truppe bei ihrer Maschine, bei ihrem Fahrzeug. Wir sind davon ausgegangen, dass wir immer 8-Stunden-Schichten machten. Darum haben wir die Bereitschaft auch geteilt. Sonst wäre ja immer nach einem Turnaround die gesamte Bereitschaft erschlagen gewesen, also müde gewesen. So haben wir sie geteilt und wir konnten alleine selbstständig den 24-Stunden-Dienst gewährleisten mit 3 Schichten dann. Und der zweite Zug hat wirklich auch wieder ihre Pumpen, die Fahrzeuge in Trebs in die Wasserförderstrecke und in die Brandbekämpfung eingebaut. Und dann hatte das THW da 2 jeweils 15.000 Liter fassende Stahlbehälter aufgebaut, die als Vorrat für das Löschwasser dienten. Und dann war das natürlich immer so. Ich war dann für den Zug Brandbekämpfung zuständig. Wenn wir vorne das für richtig hielten oder wenn wir den Befehl dazu kamen, jetzt dann auch mal wieder die Gegend zu bewässern, feucht zu machen, nass zu halten, diesen Waldsaum, dann haben wir das Wasser verbraucht und dann war es an dem Wasserförderzug dafür zu sorgen, dass wieder genug Wasser nach Trebs gefördert wurde.
Auch wenn die Flammen nicht direkt am Ortsrand wüten, ist die Stimmung angespannt. Eine Herausforderung ist der Wind. Wenn er dreht, kann sich die Lage schnell ändern.
Es ist ja so, du kannst dann ja nicht erst handeln, wenn du sagst, oh, hier sind noch 2 Meter und dann ist das Feuer da, sondern durch Erkunden, gerade von der Bundeswehr auch, wurde immer frühzeitig gesagt, der Wind dreht und wahrscheinlich müsst ihr dann und dann das und das nochmal tun. Und da muss man auch nochmal sagen, es gibt natürlich auch regelmäßige Besprechungen wieder im Stab, die Lage widerspiegeln und sagen, das könnte uns in den nächsten so und so viele Stunden passieren.
Eine andere große Herausforderung, die Munition auf dem Gelände. Immer wieder explodiert im Wald lebensgefährliche alte Munition, von der Gewehrpatrone bis zur Schiffsgranate. Die Einsatzkräfte, die dem Feuer am nächsten sind, müssen Sicherheitsabstände einhalten. 1000 Meter zwischen sich und den Flammen. Das erschwert die Löscharbeiten erheblich. Auch in Trebs sind die Explosionen zu hören.
Die Knallgeräusche hast du deutlich wahrgenommen, ja.
Dutzende Wasserwerfer der Polizei schießen Millionen Liter Wasser auf den brennenden Waldboden. Hubschrauber mit großen Löschbehältern holen Wasser aus Seen, Flüssen und Freibädern und werfen es über den brennenden Wald ab. Rund 3000 Kräfte aus ganz Deutschland sind im Einsatz. Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst, Bundes- und Landesforst. Sie arbeiten im Schichtsystem rund um die Uhr. Doch das Feuer breitet sich anfangs weiter aus. Rund 1200 Hektar stehen schließlich in Flammen. Ein Problem, die brennenden Kiefern. Sie enthalten Harz und ätherische Öle, jede Menge Futter für die Flammen.
Darum hat man dann ja auch am zweiten Tag angefangen, massiv Schneisen zu schlagen. Auch in unmittelbarer Nähe zu dem Ort Trebs war die Bundesforst ganz aktiv mit Waldarbeitern, mit Harvestern und mit Vorwaldern und haben wirklich dann irgendwann entschieden, wir machen jetzt zu Trebs eine Schneise, vielleicht so 20 Meter in der Tiefe, weil wir den Ort dann nur noch über das Bodenfeuer trockenes Gras und kleine Büsche schützen müssen und nicht mehr vor einem richtig großen Waldbrand schützen müssen.
Wie ist das zum Beispiel in diesem leeren Ort, ne? Wie ist das mit Tieren oder Ställen? Ich weiß nicht, gab es da Kuhställe, gab es landwirtschaftliche Betriebe? Sind die auch weg? Oder?
Naja, so, es gab so Haustierhaltung, Hühner, vielleicht ein Schwein. Auch das war für uns, die sowas nicht kannten, eine sehr bedrückende Geschichte. Die Einwohner wurden zweimal am Tag, morgens und abends, mit Polizeibegleitung für 30 Minuten in den Ort gebracht. Also Teile der Familien kamen dann mit dem Auto angefahren, versorgten ihr Vieh, schlossen ihr Haus auf, guckten kurz. Aber in einer solchen Situation sind 30 Minuten sehr, sehr wenig. Und ich hatte das Gefühl, je häufiger, also in den 3 Tagen, die wir vorne waren, das vorgekommen ist, je schwieriger war das für die Menschen, in ihr Haus zu fahren, zu sehen, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, das Schlimmste war immer das Wegfahren wieder.
Die Tiere dann alleine zu lassen, das Hab und Gut alleine zu lassen, da sind ja auch ganz viele...
Ihre Heimat.
Ihre Heimat, individuelle Dinge, wo man wirklich dran hängt. Und sie wussten halt, und dieses Ungewisse schwingt halt, glaube ich, auch mit, ne? Das ist.
Also, was nochmal so ein besonderer Moment auch war, da kam so ein Schwerlasttransportbegleitfahrzeug, was so eine Warntafel, kennen wir alle von den Autobahnen, was so eine Warntafel auf dem Dach hat, von der Bundeswehr. Und dann stiegen die aus, guckten uns an und haben die Kennzeichen gesehen, GS, und haben die gesagt: Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ja, wir sind aus dem Landkreis Goslar. Und da sagte einer der Soldaten dann, ja, und wir kommen aus Hameln. Wir holen heute noch 2 Bergepanzer, damit es hier ab morgen richtig vorangeht. Das war auch nochmal so ein emotionaler Moment. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass jetzt aus dem Harz mittlerweile Feuerwehrleute da waren, die da unterstützt und geholfen haben. Das war auch nochmal so ein besonderer Kick, ja.
Als du die Bewohner gesehen hast, die da rein und raus durften, steigt da auch der Druck auf dich? Also spürst du sowas wie eine Verantwortung? Ich bin hier, um deren Hab und Gut zu sichern. Ohne mich geht das hier flöten?
Das haben wir ja eigentlich immer. Gerade bei Bränden, bei Feuern. Ist das ja immer die Ausgangslage, wir kommen, das Feuer auszumachen und das, was man beschützen muss, beschützen können. Das war hier genauso. Es herrschte da so eine besondere Situation. Die waren froh, dass wir da waren. Und die haben, glaube ich, auch nie gedacht, dass wir das nicht schaffen. Uns war das schon klar, was für diese Menschen auf dem Spiel steht, ne? Dass dann ihr Zuhause weg wäre. Also gerade, weil es auch um so einen kleinen Ort ging, ne?
3 Tage, 4 Tage insgesamt?
Naja, wir haben das für 48 Stunden, erklärt man sich immer einsatzbereit. Also ab Ankunft, wir sind die Nacht weggefahren, ab Ankunft hatten wir den Einsatzauftrag für 48 Stunden. Aber uns ging es dann so, als wir die letzte Schicht quasi gemacht haben, haben wir uns in Hagenow in der Kaserne getroffen, haben nochmal getankt und wir haben dann die Führungskräfte, also Zugführer aufwärts, mit dem Kreisbereitschaftsführer und dem Kreisbrandmeister besprochen. Unsere Jungs waren dann auch durch.
Vor den Kräften liegt wieder eine stundenlange Fahrt zurück nach Niedersachsen, wieder in Kolonne. Die Kameraden sind erschöpft. Vor allem die Maschinisten, die vergangenen Tage und Stunden die Pumpen betreut haben und nun hinterm Steuer sitzen müssten, brauchen eine Pause. Deshalb entscheiden die Feuerwehrleute, noch eine Nacht in der Kaserne zu bleiben.
Das sage ich jetzt auch mal ganz deutlich. Der Kreisbrandmeister ist dann auch in den Ort gefahren und hat 2, 3 Kästen Bier für uns gekauft. Und wir haben dann den Abend in Hagenow in der Kaserne, also da musste das Alkoholverbot aufgehoben werden durch die Bundeswehr. Die Bundeswehr musste ja auch sagen, jawohl, ihr könnt noch hier bleiben, wir könnt morgen früh noch mit frühstücken. Das musste ja alles geplant werden. Dann haben wir den Abend da nochmal zusammengesessen, die Bereitschaft, und haben nochmal eine Flasche Bier getrunken. Auch das gehört dazu, das sage ich ganz ehrlich. Es hat sich da keiner betrunken, sondern wir haben das einfach sacken lassen. Und das ist, ich denke, gehört dazu und ist ganz wichtig. Und sind dann erst den nächsten Morgen nach dem Frühstück nach Hause gefahren. Dann geht das wieder ganz zurück, wieder ein technischer Halt auf dem Rastplatz, wieder nochmal verpflegen und tanken, bis man dann wieder in Goslar ankommt. Und das ist ja dann auch so, wenn man dann in Goslar ist, dann ist noch nicht Ende. Dann fahren wir dann ja wieder nach Hause, müssen die Autos auch nochmal zurecht machen, bestücken heißt das. Und bis wir dann zu Hause sind, ist nochmal ein ganzer kompletter Tag rum, ne?
Und wenn wir nochmal zurückgehen an den Abend, wo du gesagt hast, dass ihr nochmal in Ruhe dort vor Ort bleiben konntet. Wenn es jetzt hart auf hart gekommen wäre, wärt ihr dann dennoch einsatzbereit gewesen oder hättet ihr euch einsatzbereit erklärt dementsprechend und wäre das machbar gewesen, dass ihr dann nochmal in Vollangriff geht?
Also selbstverständlich.
Und es ging ja jetzt nicht, du sagst es, es war ja keine Party, es ging ja um ein Symbol, wirklich. Runterkommen, Kameradschaft, vielleicht nochmal durchatmen.
Essen und nach dem Armbrot in der Sonne sitzen und nach diesen Eindrücken, nach diesen langen Stunden, ihr wisst auch, dann telefoniert man schon mal mit zu Hause, wir kommen dann, also das ist ja dann auch wieder so eine Botschaft, du fährst weg und sagst, 48 Stunden einsatzbereit, wir sind dann und dann wieder zu Hause. Also haben alle nochmal zu Hause angerufen, haben gesagt, naja, wir bleiben noch eine Nacht, weil wir ziemlich K.O. sind, wir kommen dann morgen nach Hause, ne?
Diese Szene, ihr sitzt da, da fällt was ab von euch, so, ihr habt es geschafft, morgen früh geht's nach Hause, aber das Feuer brennt noch, ne? Oder war da komplett?
Man muss wirklich sagen, der Löscherfolg, der bestand darin, dass die Bundeswehr mit schwerem, ganz schwerem Gerät, Berge und Räumpanzer, Schneisen geschoben hat und 16 Wasserwerfer der Landespolizei und der Bundespolizei, die fassen 10.000 Liter. Und die können mit ihren Wasserwerfern bis zu 90 Meter weit das Wasser verteilen, nach rechts und links spritzen. Und da sind ja diese munitionsbelasteten Flächen. Also der Löscherfolg, das muss man wirklich sagen, lag in der Hand der Bundeswehr und diesen Wasserwerfern der Polizei. Das hätte man händisch mit Manpower und auch mit modernen Feuerwehrfahrzeugen, so die muss man sich so vorstellen, die größten Tanklöschfahrzeuge, die können so 5.000 Liter Wasser, also die Hälfte davon, transportieren und fördern. Der Löscherfolg liegt eindeutig bei der Bundeswehr und bei der Polizei, das muss man so sagen, aber das ist auch nicht schlimm, im Gegenteil. Und wir haben die Peripherie so abgedeckt.
Und in dem Teich, wo ihr das Wasser rausgeholt habt, da war am Ende nicht mehr so viel drin, ne?
Nee, das war schon eine merkwürdige Situation. Ich war da abends nochmal gewesen, bevor ich in Ruhe gegangen bin und bin den nächsten Morgen wieder an diesen See. Und dann hatten sie uns schon erzählt, sie haben Kanäle geöffnet aus der Spree und haben Spreewasser über Kanäle in diesen See geleitet. Und trotzdem hatten wir alle Mann zusammen in 24 Stunden es geschafft, den Pegel dieses Sees nur durch die Löschwasserentnahme so 15 bis 20 Zentimeter zu senken. Als ich das den nächsten Morgen gesehen habe, habe ich gedacht, oh, hier habt ihr aber was geschafft, meine Herren. Das hat aber geruckt. Und dieser Erfolg war dann irgendwann auch zu sehen, ne? Das musste dann so sein. Das weiß gar nicht, wie viel Millionen Liter das gewesen sind, ne?
Und tatsächlich, 3 Tage nachdem der Landrat den Katastrophenfall ausgelöst hat, haben die Einsatzkräfte das Feuer im Griff. Es brennt zwar noch, aber die Flammen lassen sich zurückdrängen. Als die Kräfte aus dem Harz sich auf den Rückweg machen, schlägt ihnen die Dankbarkeit der Menschen vor Ort entgegen.
Wir mussten auf der Rückfahrt, so wie auf der Hinfahrt auch, nochmal durch Lübtheen durch. Und in Lübtheen waren ja in so einem Schulzentrum einerseits die Evakuierten untergebracht aus den 3 Orten, aber da war auch eine relativ große Anzahl an freiwilligen Helfern vom DRK untergebracht, die Küche, die Verpflegung, die Versorgung sichergestellt hat. Für uns machte das die Bundeswehr, war kein Problem. Aber diese ganzen anderen Menschen mussten ja auch versorgt werden und auch noch Helfer. Also wir waren zwar in Hagenow in der Kaserne, aber es gab genauso viel Feuerwehrleute und Helfer vom THW, die nicht in der Kaserne waren, die noch irgendwo anders untergebracht waren. Das war in so einem Schulzentrum, das war ziemlich beeindruckend und auch berührend. Da sind wir an so einem Schulzentrum vorbeigefahren und dann hatten die Kinder Plakate gemalt mit Dankeschön und die Bevölkerung war sowieso unheimlich herzlich. Also wir mussten dann da nochmal stoppen, weil wir uns für die Fahrt auch noch ein bisschen Proviant besorgen wollten. Dann bekamen wir Süßigkeiten. Also das war auch nochmal sehr, sehr bewegend. Also da haben die nochmal deutlich gemacht, dass, ja, das war dann schon Dankbarkeit. Erwartet man das nicht und das widerfährt einem auch nicht bei jedem Einsatz. So in dieser Masse. Das war dann zum Abschluss. Also wir fuhren dann ja wirklich auch nach Hause in Richtung Heimat. Das war zum Abschluss noch mal sehr berührend, dass auch die übrige Bevölkerung, die eigentlich ja gar nicht so betroffen war wie die Evakuierten aus den Dörfern, dass die auch da total hintergestanden haben. Das war schon ein großes Kino, ja.
Und allgemein, also man steht ja im Einsatz derartig unter Strom, würde ich das mal so sagen, ne? Und wenn du dann so abrüstest, dich auf den Rückweg machst, dann fährst du so langsam runter, bist aber immer noch im Prinzip gedanklich voll im Einsatz. Und wenn dann solche Situationen auftreten, wenn dir dann ein Kind entgegenkommt mit einem gemalten Bild oder dir Süßigkeiten entgegengebracht werden von der Bevölkerung, das ist schon eine schöne Wertschätzung. Und ich muss sagen, emotional kickt das schon ganz schön, weil du in dem Moment komplett rausgerissen wirst aus diesem Strom, in dem du da eigentlich bist oder unter dem du stehst. Ne? Also das
funktionierst du wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und dann wird es das erste Mal was fürs Herz.
Also das ist berührend. Das ist wirklich berührend. Das ist bei so einem Einsätzen, macht das dann am Ende auch was mit einem. Ne? Das, also Vielleicht tun wir Feuerwehrleute manchmal ganz schön cool, aber wir sind auch ganz normale Menschen, gerade auch in der Freiwilligen Feuerwehr ist es der Nachbar, der Freund, der Kollege und das berührt uns dann schon. Das nimmt man dann auch mit, das nimmt man mit nach Hause in die Familien und berichtet denen das. Das sind die Sachen, die auch hängen bleiben. Also dir bleibt nicht das Technische hängen, wie viel Liter Wasser du gefördert hast und ob deine Pumpe kaputt ist oder ein Schlauch geplatzt ist, sondern das sind die Momente, diese Momente mit den Evakuierten und dieser Abschied da aus dem Gebiet, das sind die Momente, die hängen bleiben, das muss man ganz ehrlich sagen.
Nach gut einer Woche hebt der Landkreis den Katastrophenfall auf. Alle Dorfbewohner können in ihre Häuser zurückkehren. Bis allerdings auch das letzte Glutnest gelöscht ist, wird es noch Tage dauern. Der kräftezehrende Einsatz hat sich gelohnt. Kein Haus ist abgebrannt, niemand ist verletzt worden. Für Stefan wieder einmal der Beleg dafür, dass er sich das richtige Ehrenamt ausgesucht hat.
Ich stehe da zu 100% zu Feuer. Ich habe mir das ausgesucht und ich mache das gerne. Dass das ein bisschen ein anderes Hobby ist als vielleicht irgendeine Sportart, aber ich stehe dazu, wenn mich jemand fragt, der mich kennenlernt, hast du ein Hobby, dann sage ich, ja, ich bin bei der Feuerwehr. Da stehe ich auch zu. Ich mache das freiwillig, ich habe mir das ausgesucht, habe da Bock zu und alles drumherum. Ich sage auch immer, das ist so ein Satz, den viele Kameraden von mir kennen, die Einsätze ist das Salz in der Suppe, aber diese Kameradschaft, und das meine ich im positiven Sinne des Wortes, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne dieses Wortes, dass man von jung bis alt, ich habe ganz viele Jahre Jugendarbeit gemacht, bis auf Landesebene, diese Kameradschaft, wenn man sich auch manchmal nur einmal oder zweimal gesehen hat auf Bezirks- oder Landesebene, aber das funktioniert und das ist das, was uns Feuerwehr auch ausmacht.
Ich meine, mehr kann ich jetzt ja auch nicht sagen, oder? Ich sehe euch beiden schmunzeln und euch freuen. Ich glaube, das lassen wir so stehen.
Ich denke auch.
Das ja, ist danke ein schöner schön. Abschluss. Ja, war toll. Und ich sage immer, das, was ich alles, wir haben es am Anfang gehabt, in diesen über 40 Jahren gemacht habe, was ich machen durfte. Jetzt kommen wir wieder zu dem Wort Ehrenamt. Für mich war das auch immer eine Ehre, solche Ämter ausüben zu dürfen. Und nicht nur, ich habe da was wiedergegeben, sondern ich habe über die Feuerwehr auch sehr viel bekommen, das muss man auch mal sagen.
Und für uns war es eine Ehre, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, sehr gerne.
Und uns Dankeschön. In diesen Einsatz hast reingucken lassen.
Dankeschön.
Wir haben zu danken.
Vielen Dank, Stefan, dass du da warst bitte. Und deine Einsatzgeschichte erzählt hast.
Bitte, bitte.
Und wenn ihr auch einen spannenden Einsatz habt, von dem ihr berichten wollt, dann schickt uns eine Mail an meineinsatz@ndr.de. Und wenn ihr die nächste Folge nicht abwarten könnt, dann geht doch jetzt schon in die ARD Audiothek. Da gibt es jetzt schon die nächste Folge mit Wissen, das Leben rettet.
Und zwar geht's darum, was ihr am besten alles für den Notfall zu Hause haben solltet und was ihr am besten alles griffbereit habt, wenn ihr schnell das Haus verlassen müsst. So wie die Einwohner der evakuierten Dörfer in der Geschichte heute. Hört ihr schon jetzt in der Audiothek und eine Woche später dann überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Hörtipp für euch. Es geht ums Klima. Das Thema scheint ja angesichts von Kriegen und Krisen manchmal in den Hintergrund zu geraten. Dabei ist es natürlich nach wie vor eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Denn auch die Waldbrände, die es ja immer wieder gab und gibt, die hängen ja auch zum großen Teil mit dem Klimawandel zusammen. Merkt ihr das eigentlich auch, Theresa, bei euch, dass ihr mehr Waldbrände habt?
Ja, also schon definitiv in Bezug auch auf die Waldbrandgefahr. Die Waldbrandstufenerhöhung geht ziemlich fix und dementsprechend merken wir das dann auch und dementsprechend fix entzündet sich halt auch mal so ein Feuer im Wald.
Und es ist trockener, ne? Es ist weniger Niederschlag, weniger Regen und absolut, diese ja. Tage werden mehr. Ne?
Ja.
In Kempferts Klimapodcast von MDR aktuell geht es um die Frage, schafft der Mensch, schafft es die Politik noch, das Ruder rumzureißen und den Klimawandel zu bremsen? Was muss passieren, damit auch unsere Kinder noch in einer Welt leben, wie wir sie kennen? Die Hosts Theresa Brenner, noch eine Theresa, und Markus Schödel sprechen dazu mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert, eine der wichtigsten Stimmen zum Thema Klimawandel in Deutschland. Gemeinsam schauen sie, welche wissenschaftlichen Studien wirklich relevant sind, welche Folgen politische Entscheidungen haben und was jeder Einzelne für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Hört ihr auch in der ARD Audiothek. So, jetzt aber wirklich. Tschüss.
Tschüss.